Die Pharmaindustrie hat auch überhaupt kein Interesse daran, etwas zu verändern, weil die Pille ist ein Billion-Dollar-Baby.
Hallo und herzlich willkommen im Sinneswandel-Podcast. Mein Name ist Marilena Behrens und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. Wusstet ihr, dass Frauen mindestens 15 verschiedene Verhütungsmethoden zur Verfügung stehen, während Männer gerade mal 2 verlässliche Optionen haben? Warum ist das eigentlich so? Und warum bleibt Verhütung immer noch so oft an uns Frauen hängen? Verhütung ist ein Thema, das so alltäglich wirkt, dass es oft gar nicht hinterfragt wird. Dabei geht es nicht nur um persönliche Entscheidungen, sondern auch um Macht, Verantwortung und Gerechtigkeit. Ich selber zum Beispiel habe die Pille mit 15 verschrieben bekommen und fast ein Jahrzehnt lang war das für mich einfach total selbstverständlich. Bis ich irgendwann dachte, warum eigentlich immer ich? Und so ähnlich ging es auch Franka Frei. Sie ist Journalistin und hat das Buch Überfällig, warum Verhütung auch Männersache ist, geschrieben. Und wie der Titel schon verrät, zeigt Franka darin, warum Verhütungsverantwortung immer noch ungleich verteilt ist und welche gesellschaftlichen Strukturen einen Sinneswandel verhindern. Und das, obwohl es längst Alternativen für Männer gibt. Übrigens, wenn wir in dieser Folge von Frauen oder Männern sprechen, ist das eine Vereinfachung. Verhütung betrifft nicht nur cisgeschlechtliche Menschen, sondern auch nicht-binäre, trans- und genderqueere Personen. Uns ist bewusst, dass Sprache in diesem Bereich oft noch unzureichend ist, aber wir bemühen uns natürlich, niemanden auszuschließen. So viel vorweg, jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dieser Folge. Hi, herzlich willkommen Franka. Schön, dass du heute hier bei mir zu Gast bist.
Hi, ich freue mich sehr. Danke für die Einladung.
Ich gehe mal fest davon aus, dass du das mitbekommen hast, aber seit einigen Tagen werden ja auf Facebook und Instagram Beiträge über die Pille danach blockiert und einige Anbieter werden sogar gesperrt. Und das, obwohl Mark Zuckerberg ironischerweise immer wieder von Meinungsfreiheit auf seinen Plattformen spricht. Deswegen würde mich total interessieren, was macht das mit dir, wenn du siehst und hörst, dass solche Themen, für die du dich ja auch selber stark einsetzt und kämpfst, zensiert werden?
Das macht viel mit mir. Es beängstigt mich auf der einen Seite. Auf der anderen Seite denke ich auch, okay, es war irgendwie absehbar. Es ist ja auch irgendwie verrückt, dass wir einen Großteil unserer Kommunikation einfach auch so privaten, gigantischen Unternehmen in den USA überlassen. Und ich glaube, dass die Konsequenz ist, dass wir uns ja dessen bewusst werden müssen, was für eine Macht dahinter steht, auch Meinungsfreiheit wirklich aufrecht zu erhalten. Und wie wichtig es ist, dass wir jetzt auch Alternativen finden und schaffen, wie wir uns ja gegenseitig austauschen können. Es gibt aber auch ganz tolle, starke Vereine, Gruppen, Organisationen, Institutionen, die dagegen halten und die werden auch nicht so schnell einbrechen. Also auf der einen Seite ist es natürlich ein bisschen beängstigend, auf der anderen Seite weiß ich, wir haben auch schon viel geschafft so als Gesellschaft. Wir haben Werte und es gibt Strukturen, auf die wir aufbauen können. Also ja, die Zeiten sind zwar irgendwo etwas düster, aber auf der anderen Seite, ja, mit Wandel kommt Veränderung und Veränderung schafft oft auch gute Dinge.
Ich habe das Gefühl, dass das auch immer wirklich so ein Vor und wieder zurück ist, ne? Also, dass Progression dann gleichermaßen irgendwie eine Regression irgendwie fördert und deswegen muss man natürlich eigentlich umso lauter sein, so wie du das machst. Deswegen finde ich das auf jeden Fall auch sehr mutmachend und natürlich wirst du deswegen nicht ohne Grund hier. Ich glaube, es werden dich wahrscheinlich noch nicht alle Hörerinnen und Hörer kennen, aber das wollen wir ja irgendwie auch ein bisschen ändern. Deswegen vielleicht so vorweg, wie bist du überhaupt eigentlich zu dem Thema gekommen? Oder ist das Thema zu dir gekommen? Gab es irgendeinen Moment in deinem Leben, wo du dachtest so, jetzt reicht's irgendwie, jetzt informiere ich mich mal da oder setze mich dafür ein?
Ja gut, dann schlage ich jetzt doch mal so ein bisschen die kleine Brücke, weil es hat für mich ja schon damit angefangen, mich mit dem Thema Menstruation zu beschäftigen. Und das war echt, also es war eigentlich so der Aha-Moment meines Lebens, dass ich aufgewachsen bin in einer sehr liberalen Familie, auch mit, ja, also wirklich, ich komme nicht aus konservativen Verhältnissen. Und ich dachte aber interessanterweise, so Feminismus, das ist irgendwie so eine radikale Ideologie, der ich mich nicht anschließen kann. Ich dachte auch immer, das brauchen wir nicht mehr, wir sind doch längst gleichberechtigt. So, ich bin so ein bisschen blauäugig in der Hinsicht aufgewachsen. Und dass ich dann irgendwann wie so die Tomatenscheiben, die vor den Augen geflogen sind, gemerkt habe, okay, nee, irgendwie ist da was, da ist noch was im Argen. Und das habe ich an dem Thema Menstruation so auch an mir selber festgestellt, weil ich selber menstruiere, surprise, wie die Hälfte der Weltbevölkerung, rund 40 Jahre ihres Lebens. Und habe aber irgendwie gelernt, sprich nicht drüber, das ist nicht wichtig, aber gleichzeitig auch so ein unterschwelliges, das ist ekelhaft und schambehaftet und peinlich. Und das war ganz interessant, weil irgendwann wollte ich mir das auch wissenschaftlich angucken. Ich habe Journalismus studiert und wollte mir angucken, welche Rolle Medien spielen, auch soziale Medien interessanterweise, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, wie die sozialen Medien unsere Blickweise auf solche Tabuthemen, auch so Körpertabus, verändern, dadurch, dass wir nicht mehr nur das wiedergespielt bekommen, was im Fernsehen läuft, also jetzt hier so klassisch TV-Werbung, blaue Flüssigkeit, sondern eben selber ein Bild posten können von einer rot durchnässten Unterhose. Diese Bilder, die haben ja auch in den letzten Jahren die sozialen Medien auch ein Stück weit erobert und haben dazu geführt, dass es eben auch mehr Bewusstsein für problematische Strukturen gibt. Und das sieht man sehr gut an so Themen wie Menstruation zum Beispiel, aber auch Verhütung. Das sind Themen, die werden gerne als unwichtig betrachtet, als nischig, als Frauenthemen und eben auch in den Forderungen, die jetzt in den letzten Jahren mehr und mehr aufkommen, als Luxusforderung, als etwas, worum wir uns kümmern, wenn dann am Ende des Tages noch Zeit übrig ist. Und deswegen, also so ist es für mich zu dem Punkt gekommen, in diesen Themen eine viel größere politische Tiefe zu sehen, als ich am Anfang dachte, als ich angefangen habe, mich mit diesen Themen zu beschäftigen.
Ich finde es wahnsinnig spannend, weil ich habe auch gerade parallel überlegt, ich glaube, wir müssten ungefähr in einer ähnlichen Zeit so Teenager gewesen sein, halt so in den 2000er, 2010ern, die irgendwie rückblickend betrachtet wahnsinnig unpolitisch waren und in denen man sehr viel, glaube ich, einfach auch verschwiegen hat beziehungsweise als normal hingenommen hat. Also ich bin auch in einer sehr liberalen Familie aufgewachsen und trotzdem war irgendwie Feminismus kein Thema irgendwie auf eine Art, sondern nach dem Motto, ja, ist doch eigentlich alles gut. Wir haben doch die Pille und natürlich habe auch ich die Pille genommen und war wahnsinnig stolz darauf, weil jetzt bin ich ja eine Frau und fand das ganz toll, auch auf eine Art, dass ich dachte, ja, jetzt übernehme ich Verantwortung irgendwie. Und das hat ja auch nicht nur die eine Seite, beziehungsweise wir wollen die verschiedenen Seiten ja heute auch nochmal beleuchten, aber das finde ich auch sehr spannend, dass scheinbar auch du relativ spät in deinem Leben, bei mir waren es irgendwie Anfang 20er, in denen ich überhaupt erst vieles angefangen habe, irgendwie so zu hinterfragen. In Bezug auf Verhütung und natürlich irgendwie auch damit einhergehend Menstruation. Deswegen, wie ist das denn bei dir? Also wenn du sagst, du hast dich mit diesen Themen zwar auf einer wissenschaftlichen Ebene auseinandergesetzt, aber gab es denn bei dir auch eigentlich gibt es eine persönliche Geschichte zum Thema Verhütung, über die du dann auch irgendwie mehr auf das Thema gekommen bist?
Ja, total. Es gibt total viele Geschichten und ich glaube, dass wir da auch wahrscheinlich viele Erfahrungen teilen, so wie ich das jetzt einschätze. Und ich sage auch immer so meine Story mit der Pille und so. Ich habe auch angefangen, die Pille zu nehmen mit 14. Es war mein 14. Geburtstag und ich hatte halt meinen ersten Freund und meine Mutter. Das war für sie total klar, dass sie mich jetzt auch so in den Weg der der weiblichen Verpflichtungen so für sie in dem Moment leitet und mit mir in dieses Familienplanungszentrum geht und zu der Stadtgynäkologin. Und das war irgendwie alles so klar. Es war so klar, dass es meine Aufgabe ist, mich um Verhütung zu kümmern. Und man wollte sich damals auch nicht so auf Kondome alleine verlassen. Und das kann ich auch alles nachvollziehen. Und ich habe mich auch so Anfang 20, ich glaube, das kam dann auch auf mit den sozialen Medien. Da schließt sich auch wieder der Kreis. Auch unabhängig davon, was ich in der Schule gelernt habe oder eben als selbstverständlich hingenommen habe, mit dem Thema beschäftigt und bin draufgekommen, boah, ich glaube, ich kenne meinen Körper gar nicht so richtig. Ich habe überhaupt gar nicht gewusst, dass ich zum Beispiel gar keinen Zyklus habe, wenn ich die Pille nehme oder andere hormonelle Verhütungsmittel. Und Ich hatte so früh die Pille verschrieben bekommen, dass ich überhaupt nicht wusste, ob jetzt hier meine veränderte Haut- oder Haarstruktur die Nebenwirkung von der Pille war oder ob es einfach war, weil mein Körper sich verändert hat, weil ich pubertär war und irgendwie erwachsen geworden bin. Und irgendwann mit 18, 19 dachte ich auch so, ich glaube, ich mache mal eine Pause. Habe meinen Zyklus verloren, war völlig lost. Anfang 20 dann diese Sache mit dem Hormonring. Das führte dann zu anderen Nebenwirkungen. Ich hatte mental total zu kämpfen und hatte dann wirklich die Schnauze voll und war auch an dem Punkt schon angelangt, wo ich dachte, das ist irgendwie unfair und ich will das nicht. Hab dann die Kupferspirale mir einsetzen lassen, hatte schlimme, schlimme Nachblutungen nach einer Woche, bin in einer Pfütze von Blut aufgewacht und irgendwie kam dann auch danach, erst nach diesem Ereignis in mir, auch so die Wut auf, wo ich dachte, nee, das ist eben keine normale Periode. Das sind üble Nachblutungen, die nach einem invasiven Eingriff, den ich nicht nur für mich aufgenommen habe, sondern auch für meinen Partner, der jetzt gerade im Krankenhaus neben mir sitzt und irgendwie nichts mehr machen kann, als mir die Hand zu tätscheln. Und das war dann so ein Schlüsselmoment, weil damals mein Partner, der war auch irgendwie schon so ein bisschen feministisch involviert. Und dann sind wir zusammen noch nach diesem schrecklichen Abend oder Nacht in der Notaufnahme da, sind wir zusammen ins Internet gegangen und haben geguckt und ich bin auf ein Buch gestoßen, das heißt Die Pille für den Mann und das ist 2020 erschienen, glaube ich, und das ist ganz interessant, weil dieses Buch, also das heißt Die Pille für den Mann, aber handelt gar nicht von Verhütung, sondern laut Untertitel verrät es alles über American Football und ich finde damit auch einiges über unsere Gesellschaft, also nein, für mich war dann klar, so, es braucht auch dahingehend offensichtlich noch mehr Aufarbeitung. Das ist kein feministisches Luxusthema. Verhütung ist eben nicht umsonst. Verhütung kostet Geld, Zeit, Stress, aber Verhütung ist eben auch ein Menschenrecht. Also könnte man so sagen, ist nicht ganz so definiert leider. Und das ist keine tatsächliche Pille oder Art Pille für den Mann gibt, könnte man streng genommen auch als eine Verletzung der reproduktiven Rechte von Männern sehen.
Ich finde das insofern interessant, weil genau Verhütung, eine Schwangerschaft braucht zwei Menschen. Letztlich trägt die Frau bzw. der Mensch mit Uterus eben das Kind aus, was wahrscheinlich historisch dazu geführt hat, dass Verhütung tendenziell eben eine Frauensache geworden ist und viele Männer eben nicht die Verantwortung dafür tragen. Und hinzu kommt eben, dass sich daraus entwickelt hat, dass es weniger Verhütungsmethoden für Männer gibt bzw. Menschen, die Spermien produzieren. Und jetzt gibt es aber sicherlich einige, die beim Zuhören sich denken, aber was ist denn mit Kondom? So, Kondome gehören mittlerweile zu den am häufigsten genutzten Verhütungsmitteln. Und was würdest du denn dem jetzt entgegnen? Eigentlich könnte man doch jetzt sagen, ist doch fein. Also eigentlich bräuchte man doch vielleicht gar nicht noch mehr Verhütungsmethoden, wenn das Kondom schon zumindest jetzt hier in Europa und auch in Deutschland vor allem so akzeptiert wird und von Männern scheinbar auch angenommen.
Ja, das Kondom ist großartig und ich sage ja auch nicht, nehmt das Kondom vom Markt, um Gottes Willen. Aber ich glaube, es braucht eine breitere Palette an Möglichkeiten und wir sehen, dass ganz viele, gerade jüngere Paare, die auf Kondome setzen, zusätzlich auch noch mit der Pille verhüten. Aber das wird irgendwie so ein bisschen unsichtbar gemacht und genauso könnte man auch zusätzlich noch auf der anderen Seite verhüten, weil Kondome sind nicht zu Unrecht dafür bekannt, in entscheidenden Momenten zu fehlen, abzurutschen, zu reißen oder sonst wie ihren Dienst zu verfehlen. Und was passiert bei einem gerissenen Kondom? Ja, Pille danach, ungewollte Schwangerschaft. Also es wird dann wieder einseitig die Verantwortung einseitig verteilt, auf eine Partei quasi aufgelastet. Und auch das könnte man ganz einfach entzerren. Ich bekomme tatsächlich viele Nachrichten von Männern, die sagen, ich habe ein Problem, ich habe ein Kondom benutzt, es ist gerissen, sie will die Pille danach nicht nehmen, sie will die Schwangerschaft nicht abbrechen, was mache ich jetzt? Und da kann ich auch nur sagen, tja, setz dich mehr für deine Rechte ein, weil es ist auch dein Recht, dass es Mittel über das Kondom hinaus gibt. Und kein Mittel ist perfekt. Kein Verhütungsmittel kommt ohne Unannehmlichkeiten oder Nebenwirkungen. Verhütung ist no fun. Also genau, sich dessen bewusst werden ist, glaube ich, wichtig. Und da kommen wir auch auf ein ganz anderes Thema zu sprechen, was aber wirklich wie so alles umfasst. Und das ist das Thema Bildung und Aufklärung und Bewusstsein dafür. Also nicht nur, wie verwende ich ein Kondom richtig, damit es eben nicht abrutscht, reißt, platzt, sonst was. Also ich glaube, es gibt so eine Umfrage, dass 8 von 10 Männer die falsche Kondomgröße kaufen. Also das ist auch ganz unpassend so. Wir müssen uns mehr
Wobei
damit
man sagen muss, es
auseinandersetzen.
gibt ja häufig auch nur wenig zur Auswahl,
Ja,
ne?
genau.
Also
Also da braucht es, und es muss auch, es müssen, Verhütung muss auch zugänglicher sein, gratis sein und so weiter. Aber das sind auch wieder andere Themen, die geschlechterübergreifend eine Rolle spielen. Genau, also es braucht Zugang zu Wissen darüber, wie funktionieren Kondome eigentlich auch richtig, damit sie sicherer werden. Aber eben auch ein Bewusstsein dafür, dass völlig egal, welches Verhütungsmittel, völlig egal, über welches Verhütungsmittel wir sprechen, nichts davon macht Spaß. Aber ich habe auch ein Interesse daran, das anzuwenden, weil die Konsequenzen, wenn ich es nicht tue, vielleicht auch mich betreffen. Also das ist auch mein Bier. Und da kommen wir wieder auf die Geschichte zu sprechen, weil ich glaube, es beruht auf sehr tradierten Geschlechterrollen anzunehmen, ja, Frauen sind dann halt diejenigen, die schwanger werden und damit irgendwie they gotta deal with it. So. Also genau, ich glaube auch, dass, weil wir jetzt gerade über unsere Erfahrungen gesprochen haben, wir haben einfach schon sehr früh gelernt und ich glaube, meine Erfahrung ist da überhaupt nicht außergewöhnlich, aber das ist eben das, sie ist die Normerfahrung einer sehr privilegierten weißen Frauen in Mitteleuropa, so im 21. Jahrhundert. Aber trotzdem habe ich gelernt, okay, es ist meine Verantwortung, eine ungewollte Schwangerschaft auf jeden Fall zu verhindern, weil ich werde sonst größere Probleme bekommen und meine Familie und so weiter und so fort. Ich kann vielleicht nicht studieren, wenn ich ein ungewolltes Kind habe, so früh, oder auch eine Abtreibungserfahrung. Ich bin relativ, also auch wenn ich liberal aufgewachsen bin, das war so ein Tabuthema. Also da irgendwie, da wollten wir gar nicht drüber reden. Deswegen war die Pille immer schon das kleinere Übel. So. Und ich glaube, darauf beruht auch diese ganze also die Anwendungskultur der Pille. Und ich glaube, genau so müsste man das aber auch geschlechterübergreifend kommunizieren, dass eben auch Männer das sehen, dass es das kleinere Übel ist für sie, vorher präventiv quasi sich dafür einzusetzen, dass etwas, ein größeres Übel in dem Moment, was sie nicht wollen, nicht passiert. Und nicht erst, wenn es dann passiert ist, zu sagen, oh Mist, Scheiße, was mache ich denn jetzt? Und ich glaube, dass es eben um Bewusstsein geht, zu merken, nee, es geht eben auch um Vorherdenken. Und Männer können das. Also, weil jetzt viele wieder sagen, hey, Männer sind so. Nein, ich glaube nicht daran, dass Männer so sind und Frauen so sind. Ich glaube, dass unsere Gesellschaft viel diverser ist als dieses simple, stumpfe, Männer sind so, Frauen sind so.
Und hinzu kommt, dass ich tatsächlich auch in deinem Buch etwas, also ich habe viele neue Dinge gelernt, aber dazu zählt auch, dass ich gelernt habe, dass die allererste Pille gar nicht ursprünglich mal für die Frau angedacht war, sondern tatsächlich für den Mann. Also wie kommt es, dass es da scheinbar dann einen Turnaround gab und die Pille dann plötzlich doch für Frauen genutzt wurde?
Ja, ich liebe diese Geschichte. Das ist die Geschichte von Win 18446. Das ist eine nicht hormonelle Pille, die wurde auf Umwegen entwickelt. Quasi, man experimentierte damals in den 50er Jahren vor der Entwicklung der ersten hormonellen Pille, die wir heute als Pille kennen, an einem Wurmmittel für Mäuse und stellte eben diesen unerwarteten Nebeneffekt fest, dass die männlichen Mäuse aufgehört hatten, Spermien zu produzieren, und man erkannte, oh mein Gott, wir haben jetzt hier ein Mittel gefunden, mit dem man die Reproduktion an- und ausknipsen kann, also indem man quasi wie Gott spielt. Und man hat dieses Mittel im Gefängnis getestet an 100 Insassen, männlichen Insassen. Und auch da stellte sich aber heraus, okay, sie hatten keine größeren Nebenwirkungen. Sie haben aufgehört, Spermien zu produzieren. Aber ansonsten ging es ihnen gut so, abgesehen davon, das geht aus den Studienprotokollen hervor, dass ihre Hoden von der Größe von Freiland Eiern L auf die Größe von gedörrten Pflaumen angeschrumpft waren. Aber ansonsten ging es ihnen gut. Also auch so die Frage, ist das ein Problem? Es schien kein Problem zu sein. Es ging ihnen gut, bis tatsächlich dann aber einer der Insassen doch an einen Forschungsleiter herantrat und hatte über seine Connections im Knast sich Whisky verschafft und war aber auch eben Proband und das Mittel vertrug sich überhaupt nicht mit Alkohol. Und daraufhin wurden die so erfolgsversprechenden Ergebnisse noch vor den Tonnen der Haftanstalt eben in diese gekloppt. Also man hat gesagt, nee, echte Männer trinken und wenn sie nicht trinken, dann sind sie Priester oder sonst wie. Also sie haben dann auch kein Interesse an Verhütung. Und dieses Mittel wird aber jetzt gerade wieder aufgegriffen. Also dieser Zugang, das ist ganz interessant. Also vielleicht hast du es auch gehört, sind nicht hormonelle Pille soll es geben ohne Nebenwirkungen. Das ist genau dieser Ansatz, der damals schon entdeckt wurde in den 50er Jahren, aber über viele Jahrzehnte vergessen wurde.
Das macht natürlich Hoffnung. Und gleichzeitig, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, also ich gehe davon aus, dass die neuere nicht hormonelle Pille wahrscheinlich dann sich mit Alkohol verträgt. Aber trotzdem, wenn du gerade sagst, früher wurde gedacht, echte Männer trinken. Und wenn ich etwas von schrumpfenden Hoden höre, dann kommen mir sofort natürlich Gedanken im Kopf. Was hat vielleicht auch Verhütung mit dem Männlichkeitsbild zu tun? Also inwiefern wären Männer, also ich glaube, es gibt einige, oder ich weiß sogar, es gibt einige Männer in meinem Umfeld, die sagen, sie sind da offen für, auch selber zu verhüten, ob das jetzt hormonell oder nicht hormonell ist. Da wären sie offen, sich darüber zu informieren. Aber gleichzeitig gibt es sicherlich eine große Anzahl an Männern, die vielleicht ein sehr traditionelles Männlichkeitsbild hat. Und wie siehst du das? Also braucht es da dann auch in der Hinsicht eventuell einen Sinneswandel, damit sowas überhaupt mehr angenommen werden würde?
Total, den braucht es. Und ich glaube, das ist so ähnlich wie das, was wir am Anfang auch schon hatten, dieses, okay, ich bin so gleichberechtigt und ich habe irgendwie totale Ahnung über meinen Körper, bis man dann so Aha-Moment checkt, ich habe eigentlich total wenig Wissen. Und auch so Männlichkeitsbilder oder unterschwellige Annahmen von Männlichkeit, die sind in unserer Kultur stark verankert. Und auch Männer, die jetzt vielleicht sagen würden, hä, ich habe doch hier alles im Griff. Leute, setzt euch gerne mal mit eurer reproduktiven Gesundheit auseinander. Es gibt da ganz viel zu entdecken und zu erkennen, dass da auch Forschung bis heute wirklich einen Blindspot hat. Also wir reden in letzter Zeit auch gerne und öfter darüber, was wichtig und gut ist, so wie funktioniert der Zyklus, wie funktioniert der Eisprung, Menstruation, was ist das eigentlich? Aber wir setzen uns ganz wenig damit auseinander, wie werden Spermien produziert, wie lange dauert dieser Prozess? Viele denken, ja, Männer haben überhaupt keinen Zyklus und haben überhaupt keine Hormone oder so. Und das ist alles total naiv. Und Männlichkeit spielt ja auch eine große Rolle, wenn wir uns angucken, komme ich zurück auf die Gefängnispille zu sprechen, wie Nebenwirkungen abgewogen werden. Und gerade bei hormoneller Verhütung ist das sehr deutlich zu sehen. Wir wissen, ja, hormonelle Verhütung hat Nebenwirkungen. Jetzt sage ich mal, die eher so die leichteren, sowas wie Akne oder Stimmungsschwankungen oder sowas. Genau das Gleiche wurde auch schon nachgewiesen bei hormonellen Mitteln, die sehr vergleichbar sind für Männer. Allerdings wurden da die Studien abgebrochen aufgrund dieser Nebenwirkungen. Man hat gesagt, okay, das hat auch irgendwas mit der Psyche zu tun, das ist uns zu heiß. Und hat das war die größte angelegte Studie der jüngsten Zeit, abgebrochen im Jahr 2011. Daraufhin ist übrigens auch die Pharmaindustrie ausgestiegen aus diesem ganzen Bereich. Sie ist komplett ausgestiegen. Das heißt, dieser Bereich ist chronisch unterfinanziert. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, wie wird das legitimiert, dass für die einen die gleichen Nebenwirkungen oder sehr vergleichbare Nebenwirkungen geduldet werden, für die anderen nicht. Und da können wir wirklich wieder auch sehen, wie tradierte Vorstellungen von Geschlecht in der Medizin bis heute auch noch zu bestimmten medizinethischen Entscheidungen führen. Man sagt nämlich, ja, Menschen, die gebärfähig sind, Frauen, die können schwanger werden und eine Schwangerschaft ist ja ein potenziell sehr großes, auch gesundheitliches Risiko und die Pille verhindert das. Also man bricht es runter auf das gesundheitliche Risiko von Pille und Schwangerschaft und betrachtet eine Schwangerschaft oder das Potenzial, schwanger zu werden, wie eine Krankheit, die jeden Moment ausbrechen könnte. Und die Pille verhindert das quasi 24/7. Okay, aber die gleiche Rechnung geht nicht auf, bei Menschen, die nicht schwanger werden können, weil sie Spermien produzieren bei Männern. Da sagt man, wieso? Die haben doch nichts zu befürchten gesundheitlich. Das können wir nicht tolerieren, dass sie 24/7 ein Medikament nehmen, das so krass ihren Hormonhaushalt durcheinander bringt und sie vielleicht zu, ja, von gesunden Männern zu Männern mit Stimmungsschwankungen, Libidoverlust und Akne machen, so. Und die Pharmaindustrie hat zu Recht auch überhaupt kein Interesse daran, etwas zu verändern, weil die Pille ist Billion-Dollar-Baby, der Markt wächst und wächst, und da jetzt etwas komplett Neues zu schaffen, das vielleicht nicht mal durchkommt mit medizinethischen Richtlinien und so weiter und so fort und dann vielleicht auch nicht mal angenommen wird, ja, dann machen wir es halt nicht. Und deswegen wird es auch nicht dazu kommen, auch bei der nicht-hormonellen Pille, die vermeintlich keine Nebenwirkungen hat, dass die demnächst auf den Markt kommt, weil da muss sich auf dem Weg dorthin noch ganz, ganz viel verändern, leider.
Um vielleicht ein quasi den Sack zum Thema Männlichkeitsvorstellungen noch zuzumachen oder was draufzusetzen, was ich auch besonders absurd finde, ist ja, dass Viagra 1998, glaube ich, auf den Markt gekommen ist, trotz Nebenwirkungen, und gleichermaßen eben die Pille für den Mann immer wieder angekündigt wurde und wird, also die hormonelle, aber eben wegen der Nebenwirkungen dann doch nicht herausgebracht wird. Das ist ja auch etwas, wo man sich fragen kann, wieso werden da die Nebenwirkungen toleriert, weil das sozusagen die Potenz vielleicht erhöht als Vermutung, und bei dem anderen die Potenz sozusagen zumindest ja eigentlich, wenn es gewollt ist, positiv verhindert, zumindest zeitweise. Aber da sind die Nebenwirkungen dann...
Total. Es ist immer ganz interessant, wie Nebenwirkungen und Nebeneffekte auch generell gemessen werden. Das sehen wir auch daran, wie die Pille gerade in der höheren Generation, dritte Generation, vierte Generation vermarktet wird. Da sind wir wieder aufgewachsen. Dieses davon bekommst du schönere Haut und schönere Haare. Und dann wurde das quasi so vermarktet als Lifestyle-Produkt. Und genauso könnte man das rein theoretisch auch mit den hormonellen Mitteln machen, die Testosteron beinhalten, dass man sagt, okay, davon bekommst du nicht nur vielleicht schönere Haut und schönere Haare, sondern man könnte vielleicht auch sagen, ja, das hilft dir, Muskeln aufzubauen. Macht man nicht. Ich sage nicht, dass man es tun sollte, aber es ist doch interessant, dass man es nicht macht und dass man es ganz bewusst nicht macht. Ich möchte auch noch gerne auf eine andere Methode zu sprechen kommen, nämlich die wärmebasierte Methode. Schon in den 50er Jahren, auch bevor die Pille entwickelt wurde, gab es erste Experimente mit Wärme. Man hat Methodenbaden experimentiert und ist darauf gekommen, dass wenn Männer über einen bestimmten Zeitraum jeden Tag ihre Hoden bei einer bestimmten Temperatur baden, dass eben nicht mehr genug Spermien nachproduziert werden. Und daraufhin haben dann auch einzelne Männergruppen angefangen, das selbstbestimmt zu machen, weil die Forschung war nicht daran interessiert. Ich meine, Wärme, Wasser, hä, wieso? Daraus kann man ja kein fancy Medikament machen, so. Und daraus ist eine Bewegung entstanden, gerade in den 70er und 80er Jahren, wo Männer durch ihre eigene Körperwärme sogar verhüten, nämlich mittels eines einfachen Silikonrings, der die Hoden näher an den Körper drückt, und dadurch erwärmen sich die Hoden auf Körpertemperatur. Die sind nämlich normalerweise, wenn sie außen frei baumeln, 1 bis 2 Grad kühler. Werden die Hoden auf Körpertemperatur erwärmt, und zwar über den größten Zeitraum am Tag, so 12 bis 14 Stunden, dann ist nachweislich nach einigen Wochen nicht mehr genug fertile Samenzellen sind dann vorhanden, und das kann eben ganz klar genutzt werden, und es wird auch immer mehr genutzt. Mittlerweile mindestens 20.000 Männer, gerade aus Frankreich, aber auch immer mehr in Deutschland, Österreich, sonst wo in Europa und auch in Nordamerika, nutzen diesen, so einen Hodenring, so einen Silikonring. Der ist relativ einfach zugänglich. Der darf zwar nicht als Verhütungsmittel verkauft werden, aber wird halt als Kunstgegenstand verkauft. Und es gibt auch im Internet, auch in den sozialen Medien, viel Wissen darüber, wie man ihn denn richtig zur Verhütung nutzen kann. Und es gibt mindestens 13 Studien an ein paar hundert Probanden, die eben zeigen, keine unerwünschten Nebenwirkungen, volle Reversibilität, also wenn man den Ring wieder absetzt, dann bilden sich die Spermien auch wieder zurück, und keine ungewollten Schwangerschaften bei richtiger Anwendung. Also man könnte sagen, großes Potenzial. Aber die Medizin, auch in Deutschland, die reagiert da sehr verhalten drauf, warnt vor möglichen ungeklärten Risiken. Also am Ende geht es wieder darum zu fragen, bei wem werden welche Nebenwirkungen toleriert und wer entscheidet darüber?
Es kommt ja auch schnell so ein bisschen der Gedanke auf, dass sozusagen der Schmerz, den jetzt viele Frauen, nicht alle Frauen, aber viele durch Verhütung, durch die Nebenwirkungen unterschiedlicher Verhütungsmittel erfahren haben, dass das sozusagen aufgewogen werden muss. Dass Männer jetzt auch die Pille mit Hormonen nehmen müssen, darum geht es ja aber gar nicht. Sondern es geht ja um Selbstbestimmung und dafür braucht es Optionen. Und die müssen eben auch da sein, nicht nur für Menschen mit Uterus, sondern eben auch für spermienproduzierende Menschen. Und die gibt es eben nicht in der Größe der Auswahl, wie es sie eben für Frauen gibt. Und dafür braucht es, damit es diese Auswahl geben kann, ja eigentlich theoretisch Männer, die im weitesten Sinne auf die Straße gehen und sagen, ich bin nicht zufrieden mit dem Status quo. Gibt es irgendwas, was dir da Hoffnung macht, dass Männer in Zukunft lauter werden, wenn es darum geht, auch für sie mehr Verhütungsmethoden anzubieten?
Genau, es fängt mit Bewusstsein und mit Aufklärung, mit Wissen an. Deswegen danke, dass du diesen Podcast machst. Ein Hoffnungsschimmer habe ich und das sind eben immer mehr Männer, die sich ihrer kontrazeptiven Privilegien, also das Privileg, sich nie mit Verhütung beschäftigt haben zu müssen, abgesehen davon vielleicht mal ein Kondom benutzt zu haben. Aber dass es eben auch Männer gibt, die sagen, hey, es gibt diesen Hodenring und der ist vielleicht noch nicht hier offiziell zugelassen auf dem Markt, aber es ist auch irgendwo meine Verantwortung, da mehr zu machen. Und das führt zu mehr Sichtbarkeit des Themas. Das führt auch zu Vorbildern. Macht es mich weniger zum Mann, wenn ich einen Hodenring trage? I don't think so. Vielleicht kann es als positiv gewertet werden von meiner Partnerin, dass ich sie entlaste quasi. Und inwiefern kann auch das als vielleicht eine Aufwertung von Männlichkeit betrachtet werden? Also da ist viel so, was wir hinterfragen können. Und es ist einfach, Dinge zu ignorieren, wenn sie einen persönlich nicht stören. Und das ist auch gerade sowas wie beim Thema Verhütung oder auch Menstruation, was ist so, wrap it up. Das sind Themen, die als Tabu gelten, weil sie oft, oder als privat gelten, weil sie oft diejenigen, die in Entscheidungspositionen sitzen, nicht persönlich betreffen.
Deswegen vielen, vielen Dank, dass du auf jeden Fall aufmerksam machst auf das Thema und dich sicherlich für einiges an Diskurs damit sorgst. Und ich würde mir auf jeden Fall auch wünschen, dass diese Diskurse sowohl im Privaten als auch im Öffentlichen, auf Bühnen, in den Medien weiterhin stattfinden und mehr werden. Weil letztlich, ich glaube, dem Markt zu vertrauen, dass der das schon regelt, das ist noch nie eine gute Idee gewesen, sondern es braucht eben Menschen, die sich aktiv dafür einsetzen. Deswegen danke für deine Zeit, Franka, und ich bin gespannt, wo die Reise in der Hinsicht noch hingeht.
Ich auch. Ich drücke die Daumen. Ich danke dir, Marilena.
Vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge mit Franka gefallen hat, dann teilt sie gerne mit euren Freundinnen und Freunden. Und falls ihr meine Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr das über Steady oder ganz unkompliziert per PayPal. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Unter allen, die den Podcast supporten, verlose ich dieses Mal übrigens ein Exemplar von Frankas Buch. Mehr dazu findet ihr ebenfalls in den Shownotes. Macht's gut und bis zum nächsten Mal im Sinneswandel-Podcast.